ist unerreichbar. Das Selbstbild, das grandiose Selbstbild eines Menschen, der alles kontrollieren kann, alles steuern kann, das halte ich für eine grandiose Illusion, der niemand gerecht werden kann. Und das sehen wir ja auch in Organisationen, in denen der psychosoziale Druck immer mehr steigt, die Krankheitsabsenzen immer mehr zunehmen und am Schluss dann eben auch, seien es Mitarbeitende oder eben besonders auch Führungspersonen, ihren Rollenbildern dann auch nicht mehr gerecht werden können.
Das ist Digital Heroes Life. Dein Podcast über den digitalen Alltag, Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Bytes bewegen.
Herzlich willkommen bei Digital Heroes Live. Wir reden heute über Führung, über Reflexion von Führung und was du allenfalls als Geschichtenerzähler uns mit auf den Weg geben kannst. Lieber Armin, herzlich willkommen bei Digital Heroes Live.
Hallo Roger, es freut mich sehr. Können wir uns heute eben über diese Themen unterhalten? Was braucht Führung heute im Umfeld von New Work, im Umfeld von Digitalisierung? Und was ich immer feststelle, ist eben das Thema Reflexion, dass das für gesunde Unternehmen wesentlich ist, um in eine gute Zukunft zu kommen.
Jetzt das Thema Zukunft, wenn du es schon ansprichst, ist ja etwas, was die Leute immer gerne voraussehen möchten, aber sich dann irgendwie total verzetteln in der Gegenwart. Du bist ja in einem Bereich unterwegs, wo du tagtäglich mit diesen Themen dich auseinandersetzt. Kannst du uns ganz kurz mal einführen, was du so machst und wen du da begleitest und wem du da hilfst?
Ja, also ich bin Gründer und Geschäftsführer von Synopsys. Im Kern ist es eine Beratungsunternehmung für Organisationsentwicklung und Coaching. Im Bereich Organisationsentwicklung, da begleite ich Kultur- und Werteprozesse hauptsächlich. Und in Einzelcoachings, da ist es vielfältig. Da geht es von CEO-Coaching bis Sozial- und Lebensberatung. Was mich freut, so ein breites Spektrum zu haben. Und eben weil ein Teil meiner Biografie mich ja zum Erzählen gebracht hat, du hast gesagt, zertifizierter Märchenerzähler, ich habe 2 Jahre diese Ausbildung gemacht, ist so das Themenfeld der Mythologie eines, das mich zusätzlich noch besonders macht in der Art und Weise, wie ich Beratungen durchführe mit Menschen. Gerade das Mythologische, das bringt einfach eine andere Tiefe und damit merke ich auch immer wieder, was auch für Potenzial im Menschen steckt, wenn er sich selbst auf eine Heldenreise begibt.
Bleiben wir gleich beim Stichwort Mythos. Ist nicht der alleskönnende, die allumfassende und allwissende Managerin in dem Moment ein Mythos an und für sich, ein Sinnbild, das man zwar immer wieder hört und liest in der Literatur und auch irgendwo mitkriegt bei Weiterbildungen, aber in einer hochkomplexen Welt, in der wir heute leben, eigentlich fast unerreichbar ist?
Es ist unerreichbar. Das Selbstbild, das grandiose Selbstbild eines Menschen, der alles kontrollieren kann, alles steuern kann, das halte ich für eine grandiose Illusion, der niemand gerecht werden kann. Und das sehen wir ja auch in Organisationen, in denen der psychosoziale Druck immer mehr steigt, die Krankheitsabsenzen immer mehr zunehmen und am Schluss dann eben auch, seien es Mitarbeitende oder eben besonders auch Führungspersonen, ihren Rollenbildern dann auch nicht mehr gerecht werden können. Ich denke, da hilft das Entwickeln von neuen Ressourcen und Kompetenzen sehr stark, auch neue Menschenbilder in Organisationen einzubringen, die Unternehmen auch nachhaltiger gestalten, im Sinne der Beziehung und der Kommunikation unter Menschen in einer Organisation.
Das hast du auch schön gesagt bei der Einleitung, es geht ja um gesunde Unternehmen und Unternehmen werden ja von Menschen geführt, geleitet, aber auch betrieben. Ist die entsprechende Fokussierung, dass es eben dem Unternehmen dann gut geht, wenn es dem Menschen gut geht, etwas, was wir auch 2020 immer noch den Leuten vor Augen führen müssen?
Ich glaube gerade 2020.
Warum?
Weil die Wissenschaft zeigt ja schon einige Jahre im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, dass der psychosoziale Druck in Unternehmen stetig wächst. Und seit etwas mehr als einem Jahr, bald einem Jahr, sind wir so in einem Homeoffice-Wechsel. Organisationen haben im Sommer wieder versucht, die Mitarbeitenden wieder näher zu bringen und haben vernachlässigt, dass eigentlich das, wovon man in den letzten Jahren viel gesprochen hat, Flexibilisierung der Arbeit, mehr Eigenverantwortung, dass Organisationen nicht dazu bereit sind, sondern Menschen wieder in ihrem Kontrollfeld haben müssen. Und was ich immer wieder sehe, ist, dass genau das, dass dieses Menschenbild zu Leid, zu Kummer und auch zu Krankheit dann auch führt. Und ich glaube, es ist gerade heute die Gelegenheit, die Chance, Arbeit im Sinne auch von Friedrich Bergmann neu zu gestalten. Wir haben alles, wir haben die technischen, die digitalen Instrumente, haben wir jetzt getestet ein Jahr, in einer Form, wie wahrscheinlich niemand gedacht hat, dass wir das mal so testen werden. Und der Mensch hat bewiesen, glaube ich, mindestens zu einem großen Teil, dass er in einem flexiblen Umfeld besser unterwegs ist, produktiver arbeiten kann, sich besser auch in seinem Potenzial entfalten kann, als in einem klassischen Bild von Arbeit in Organisationen bis jetzt vorherrscht hat.
Du sprichst es ganz so ein bisschen schön an und danke für die Steilvorlage, das Klassische, dieser klassische Weg. Du bist ja auch nicht den klassischen Weg gegangen, dahin, wo du jetzt bist. Kannst du uns ganz kurz mit auf die Reise nehmen, wenn du magst, von wegen, wie du zu diesem Thema gekommen bist, damit wir nachher auch ein bisschen besser verstehen, warum dieser Kontext und diese Neuausrichtung, diese Fokussierung so wichtig ist?
Ja, also ich habe nach der humanistischen Matura in der Schweiz mit 7 Jahren Latein, habe ich dann Physiotherapie studiert. Das war so meine erste Station, auch selbstständig gewesen in der Physiotherapie. Und da habe ich damals noch in den 90er, Anfang 2000er Jahren, habe ich Menschen bei mir in der Praxis gehabt aus Produktionsprozessen. Damals hatte es noch etwas mehr wirklich produzierende Industrie. Und es hat sich dann gewandelt, eben bis heute mehr Kreativwirtschaft, Dienstleistungsgesellschaft. Und habe dann nach der Physiotherapie Betriebsökonomie studiert und habe vor, 5 Jahren unterdessen schon angefangen, mich mit der Transaktionsanalyse, einer psychologischen Methode auseinanderzusetzen, wo ich heute unter Supervision stehe, also in der Vorbereitung auf eine internationale Zertifizierung als Transaktionsanalytiker und das im Feld Organisation. Weil was mich immer getrieben hat, ist so die Frage, wie gestaltet man das Spannungsfeld zwischen Mensch und Organisation?
Und dieses Spannungsfeld hat jetzt an Spannung zugenommen. Was hat sich jetzt in deiner Ausbildung, respektive in den letzten Jahren, wo du jetzt gerade unterwegs bist, massiv verändert? Oder reden wir eigentlich noch über dieselben Themen wie vor 5 oder 10 Jahren?
Ich denke, im Grundsatz sprechen wir immer noch über dieselben Themen. Wir sprechen über, was bedeutet Führung. Ja. Wir sprechen darüber, was bedeutet Hierarchie. Hm. Wir sprechen darüber, wie werden Strategien entwickelt und umgesetzt. Und wir sprechen darüber, welche Rolle übernimmt Führung in einem Unternehmen.
Und dieses Führen bedeutet ja in dem Moment auch Verantwortung übernehmen, nicht nur für sich selbst, sondern für seine Mitmenschen. Hast du nicht auch das Gefühl, die Leute haben langsam genug von dieser Verantwortung übernehmen und tendieren darum auch mehr für diese dezentralen Organisationsformen, was darum geht, dass wir alle auf selber Stufe sind, irgendwo agil arbeiten, dynamisch Teams gestalten, aber letzten Endes dann doch irgendwo die Orientierung fehlt und wir uns dann überarbeiten, weil es ja die Führung auch irgendwo den Menschen, und verstehe mich richtig, nicht schützen muss, aber irgendwo auch begleiten muss, um sich selber besser kennen und auch spüren zu können.
Also was ich immer wieder feststelle, ist schon, dass gerade in klassischen Hierarchien Verantwortung zu einem Stein des Anstoßes geworden ist. Leider geht es im Leben nicht ohne Verantwortung. Das fängt ja bei dir selbst auch an, die größte Herausforderung ist, die Eigenverantwortung, die Selbstverantwortung zu übernehmen und sich so in einer Organisation oder in der Gesellschaft dann auch einzubringen. Ich denke, ohne Verantwortung geht es nicht. Verantwortungsloses Handeln führt nicht in eine nachhaltige Zukunft. Was du aber ansprichst mit den Veränderungen der Organisationen, ja, da wird der Begriff Verantwortung anders definiert. Also das Bild von einem Leader oder einer Führungsperson, die ein Team einfach mitnimmt, das kann in einem klassischen Verständnis von Hierarchie durchaus so zutreffend sein, wie zum Beispiel in einer Blaulichtorganisation, wo es ein Verhalten in einem Einsatz gibt, wo klar ist, das ist der Vorausdruck. Aber in üblichen Organisationen, die mehr auf die Bedürfnisse der Jungen aufnehmen, auf Augenhöhe sprechen zu können, der Beste ist der entscheidet, und mehr dialogisch zu arbeiten in Organisationsentwicklungsprozessen, da glaube ich, hat es noch bedeutend Luft nach oben, sowohl in der Entwicklung des Menschenbildes seitens der Führung, wie aber auch, und das ist dann die andere Seite der Mitarbeitenden, die vielleicht keinen Mut haben, sich auch an einem oder anderen Thema auch einmal bewusst abzugrenzen und einem Vorgesetzten zu sagen, da bin ich jetzt nicht einverstanden, das möchte ich jetzt nicht tun, ich würde es lieber so oder so lösen und dann nicht die Angst haben, dafür kritisiert zu werden, sondern eben die Führungsperson, die auch im Sinne eines Not Invented Peer Syndroms dann auch solche Energien auch zulassen kann.
Jetzt müssen wir ganz kurz dein Mikro neu justieren, weil die letzten 30 Sekunden waren jetzt irgendwie Echo. Magst du mal kurz dein Mikro kurz? Also kurz einschalten, ausschalten, einschalten. Jetzt hat so einen mega dumpfen Ton drin gehabt, jetzt die letzten 30 Sekunden.
Ich habe gerade gerät. Wo ist das Mikro? Wie komme ich jetzt da bei dem?
Jetzt ist schon besser im Fall. Das vorhin ausschaltet, ja. Ist gut. Okay. Sagen wir schon irgendetwas?
Ja, das muss so weitergehen.
Gut, jetzt ist es besser. Bestimmt der Lage 12, 20. Gut. Ich würde gleich dabei anknüpfen, lieber Armin, wo du es gesagt hast, von wegen, dass es in dem Moment eine Veränderung ist, nicht nur in der Selbstwahrnehmung, sondern auch im Selbstverständnis für so ein Unternehmen. Wo siehst du momentan den größten Handlungsbedarf, wo du jetzt auch selbst in der Praxis siehst, da könnte man ansetzen. Du hast vorhin die Selbstverantwortung, die Selbstführung auch erwähnt. Aber wenn ja eine Managerin, ein Manager mit dieser Thematik konfrontiert ist, diese Selbsterkenntnis zu haben, dass ich es nicht unbedingt alleine schaffe, sondern dass ich Begleitung, Supervision, Coach, was immer brauche, das ist ja nicht jetzt gerade etwas, wo wir in der Schweiz jetzt irgendwie riesig vorne mit sind, um zuzugeben, ich brauche jetzt mal Hilfe. Oder sehe ich das falsch?
Nein, also das ist auch der Eindruck, den ich habe, dass in der Schweiz im Vergleich zu umliegenden Ländern die Haltung stark sein zu müssen und nicht Hilfe annehmen zu dürfen, dass die nach wie vor sehr verankert ist in unseren Führungskreisen. Ich denke aber heute, gerade aufgrund der komplexen Situation, ist es absolut unterstützend für eine Führungsrolle, sich auch einmal gerne hinterfragen zu lassen, sich gerne auch spiegeln zu lassen und dadurch eben auch persönlich neue Kompetenzen auch in sich zu entdecken und nicht das Gefühl zu haben, in dieser Organisation, das ja auch ein abgeschlossenes System ist, einfach sich bewähren zu müssen, funktionieren zu müssen, sondern Arbeit darf ja auch Lernen sein, Arbeit soll ja auch Lernen sein und Arbeit soll ja auch Lernen für sich selbst sein, um seine eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln.
Jetzt ist allerdings im Rahmen von der ganzen Digitalisierung und auch während den letzten, sagen wir mal, Monaten, das vorher angesprochen, mit dieser neuen Situation, die Führung nicht gerade einfacher geworden, sondern du hast viele Filter dazwischen. Einerseits, du hast Videocalls, wo die Emotionen vielleicht ganz rüberkommen können. Du hast E-Mail, das missverstanden wird, das Management-Instrument. Du hast irgendwelche Intranets und sonstige Dokumente, die völlig unter Umständen am Menschen vorbei dirigieren und orchestrieren. Wie bringen wir die Welten zusammen, Armin? Wie schaffen wir es, dass wir trotz dieser, ich sage jetzt mal, temporären Distanz und dieser Geschwindigkeit und diesen Hilfsmitteln und Tools, die eigentlich grundsätzlich helfen, wir trotzdem diesen Aspekt der Menschlichkeit und der sich spüren lassen, nicht ganz außer Acht lassen?
Also du sprichst ja jetzt viele, viele Themenkreise an. Was mir auffällt, ist, dass für über Jahre sehr viele Unternehmen oder auch Opinion Leader die Digitalisierung gehypt haben. Und wir sind jetzt in einer Welt, wir bewegen uns in einem Segment, wo wir fähig sind, uns in dieser Form relativ schnell einzugewöhnen, doch gehören wir wahrscheinlich nicht zur großen Masse. Wir haben nur einen engen Ausschnitt, die Digitalisierung an einem ganz anderen Ende beginnen, auf einem viel tieferen Niveau, sage ich jetzt mal. Ich möchte das nicht werten, einfach an einem anderen Ort stehen. Und das Gefühl, das dann entsteht, man müsse jetzt digitalisieren, man müsse jetzt alles auf elektronisch machen, das halte ich für einen Irrweg. Ich glaube, Digitalisierung, ja, wo sie notwendig ist, und aber gleichzeitig auch dass die Beziehungsstrukturen nicht zu vergessen. Also was ich immer wieder feststelle, sind gerade bei Implementierungsprojekten von IT-Systemen, dass die IT, die technische Seite, Anforderungen definiert, die losgelöst sind vom operativen Geschäft und man dann zum Beispiel bei der Einführung eines Patienten-Administrationssystems merkt, dass man eigentlich vorher ein selbstorganisierendes Team hatte, das sich mit WhatsApp, mit wie auch immer, die Termine viel agiler zugehalten hat, die Teamstruktur, die Arbeiten so verteilt hat, dass es gut ging. Also die Kooperationsbeziehungen in der Organisation waren ausgewogen, waren friedlich, waren gesund. Und mit der Einführung einer rein technischen Tools diese Strukturen dann zerstört wurden, was in der Folge zu hoher Fluktuation geführt hat und aber auch zu einem Scheitern dieser gesamten Einführung. Und ich denke, diese Beispiele, die zeigen sehr gut, wie wichtig das ist, in solchen Implementierungsprojekten nicht nur die digitale Seite, die technischen Möglichkeiten, das kann ja bis zur Technologieverliebtheit auch gehen, was man einen Ferrari einkauft, aber eigentlich nur eine Mini fahren möchte oder kann. Und auf der anderen Seite eben auch akzeptiert, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist und nicht ohne kann, weil wenn er ohne sein muss, und das stellen wir jetzt in diesen Tagen fest, wo sich unsere ganzen Beziehungsstrukturen grundlegend verändern, dann auch entfremdet, vereinsamt, und eben dann auch psychisch unter Druck kommen kann bis zur Krankheit.
Wie können Unternehmen denn jetzt genau dieser Vereinsamung und diesem Trend ein bisschen den Gegentrend entgegensetzen?
Ja, wir reden ja heute im Kern über Führung braucht Reflexion für gesunde Unternehmen. Und ich habe hohen Respekt vor Führungspersonen in dieser Zeit, weil es sind wirklich schwierige Herausforderungen. Du hast es angetönt, eben mit E-Mail ist so der Klassiker, wo dann narzisstische Kränkungen auch entstehen können, nur schon, weil jemand im CC erwähnt ist und nicht im direkten Empfänger. Also das zeigt ja auch etwas darüber, wie stabil sind Beziehungen oder eben instabil sind Beziehungen, wenn das schon zu emotionalen Regungen in dieser Intensität dann auch führen kann. Und man auch nicht nachfragt. Ich glaube, Führung braucht heute die Fähigkeit für einen vielfältigen Dialog. Es braucht auch eine Lernhaltung, schnell, zeitnah Themen zu klären, also aufzudecken und sagen, du, ich habe da gestern etwas gesagt, das ging mir noch nah und ich möchte es nochmal ansprechen, wie denkst du darüber? Und dass sich solche Sachen nicht beginnen aufzustauen, weil in der Transaktionsanalyse spricht man dann gerne von Sammeln von Rabattmarken, bis dann wirklich dass die Beziehung dann bestätigt wird, da stimmt was nicht und da dann auch ein Konflikt daraus dann resultiert, der bei früher Intervention, früherem Suchen von einem Gespräch womöglich bedeutend besser gelöst hätte werden können, wie wenn die Seiten der Parteien schon verhärtet sind.
Bedeutet aber auch, dass dein Job in dem Moment, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, auch sehr viel mit Mediation und so tiefen psychologischen Themen zu tun hat, wo es auch so ein bisschen ums Ego geht, aber auch um die Gruppendynamik, aber es trotzdem wieder zurückbringen muss auf die sachliche, berufliche Ebene, ohne dabei den Menschen zu negieren. Wie schafft man das?
Ich denke, sehr viel, bei vielem geht es um die Haltung. Und das beginnt bei meiner eigenen Haltung. Wenn ich sage, meine eigene Haltung, dann meine ich auch deine Haltung oder die Haltung von dir, wenn du jetzt zuschaust. Ich denke, dass den großen Glauben an einen Weltfrieden, das wurde ja schon aus den vielen philosophischen Richtungen aufgenommen, ist das zwar ein elitäres Ziel, doch die Herausforderung heute, die wir haben, ist wieder mehr, innen draus zu finden, mich selbst wieder besser lernen zu verstehen, damit ich in mir zentriert bin, damit ich auch fähig bin, meine Emotionen wahrzunehmen und zu regulieren, wenn ich in eine komplexe Situation komme. Und genau deswegen ist es mir ein Anliegen, bei der Führung, die ja etwas mehr Verantwortung mitbringt, rein durch die Rolle, konstruktiv beigetragen werden kann, dass Beziehungen gelingen können, auch in dieser schweren Zeit. Und man hatte jetzt viel auch von Solidarität gesprochen in den letzten Monaten. Und ich immer noch das Gefühl habe, die Schweiz stellt den Begriff der Besitzstandswahrung der Solidarität nach wie vor und geht es immer noch sehr gut. Ausgenommen neben Branchen, die jetzt wirklich auch bedeutend sind, oder einzelne Unternehmen, die es wirklich jetzt ganz erwischt. Aber insgesamt, was ich feststelle, ist schon, dass Besitzstandswahrung noch vor Solidarität und eben auch menschlicher Beziehung in Organisationen auch höher gewichtet wird.
Wenn du jetzt mit Menschen und Unternehmen zusammenkommst, und sie sagen, ich habe ja ein Thema, ich glaube, wir haben irgendwo die Ausfahrt verpasst, um richtig miteinander zu kommunizieren, wir wollen aber gestärkt in die Zukunft, auch ins neue Jahr gehen. Wie würdest du vorgehen? Was ist so deine Herangehensweise, wenn es irgendjemand das hier sieht, hört oder liest und sagt, du schau doch, irgendwie, ich glaube, wir haben ein Thema, ich bin nicht sicher, ob es wirklich ein Thema ist, aber lass uns mal reden. Wie würdest du vorgehen, Armin?
Ja, ich bin ja jetzt seit 4-5 Jahren unterwegs mit Synopsis und habe verschiedene Erfahrungen gemacht und auch vieles ausprobiert. Ich glaube, ich bin eines der jungen Unternehmen, das sich als sehr suchend bezeichnen kann in einer Welt, die sehr standardisiert ist. In einer Welt, in der Produkte eingekauft und nicht unbedingt entwickelt werden wollen im Beratungsbereich, im kulturellen Bereich, wo man sagt, wir möchten ein Kurzreferat haben zum Thema Mobbing oder irgend sowas, um dann vorweisen zu können, man hat ja etwas gemacht und ich dann jeweils so den Eindruck habe, da geht es einfach um ein Feigenblatt, dass man wieder mal eine Aktivität vorweisen kann. Auf dieser Ebene merke ich, da will und kann ich zunehmend nicht mehr arbeiten. Mhm. Wo ich mich wohlfühle, ist bei Organisationen oder auch bei Menschen, bei Einzelpersonen, die eine Fähigkeit zur Reflexion mitbringen und auch selbst Fragen entwickeln können. Also mein Vorgehen ist dann in der ersten Phase auch schon herauszufinden, was ist die Frage? Hm. Nur schon der Weg, die Frage zu finden, ist ja eine Wegstrecke, die man miteinander geht und dann auf diesem Weg vielleicht sogar ein erster Teil der Erkenntnis auch liegt. Methodisch gibt es verschiedene Aspekte, um zu arbeiten. Das eine ist eben Moderationen, Referate, die ich individuell auf Fragestellungen vorbereiten kann. Das andere sind Workshops zu bestimmten Themen oder dann eben auch Führungscoachings mit Personen beziehungsweise mit Mitarbeitenden, die mehr Krankheitsabsenzen haben. Aber auch dort, sei es in der transaktionsanalytischen Beratung oder in der Arbeit mit Storytelling, mit Märchen, mit Mythologie, stelle ich dann schon auch immer da fest, es sind eben nicht die Einzelpersonen, sondern es ist jeweils auch ein System, das sich weiterentwickeln möchte und die Mitarbeitenden dann eben oftmals auch einfach in der Familientherapie, spricht man ja dann gerne mal von den Symptomkindern, die einfach ein Ausdruck sind des größten Leides im Moment. Und die Frage dann schon ist, wie entwickelt man das weiter? Ein Grundsatz, den ich für mich in der Beratung so habe, ist let your tools drop. Ich habe von meinem Hintergrund, ich habe es gesagt, Physiotherapie, humanistische Matura, Betriebsökonomie, Transaktionsanalyse. Wir kennen uns ja von den Pfadfindern, weil wir auch schon vieles ausprobiert haben, experimentiert haben, merke ich, heute ist es für mich viel mehr das Hier und Jetzt, der Moment, und da zu fragen, worum geht es jetzt wirklich? Was ist es? Und das braucht auch eine Fähigkeit zur Authentizität, zu einem offenen Dialog, der nicht, also ich habe gerade letztens wieder so ein Beispiel gehört, ein Bewerbungskandidat hatte 4 Gespräche, hat aber in diesen 4 Gesprächen nichts mitgenommen über das Unternehmen. Das Unternehmen hat nichts über ihn erfahren. Und die Frage war dann, ja, und wo ist da Beziehung entstanden? Also wo entstand ein Moment, wo man sich wirklich kennenlernen wollte zur Erfüllung des Arbeitszwecks? Und wenn solche Themen auftauchen, ja, dann schaue ich, was ist eben auch gerade eine passende Methode in dieser Zeit. Also ich persönlich bin kein Freund von standardisierten Tools wie Design Thinking, wie Working Out Loud. Ich glaube, es sind alles sehr wertvolle Instrumente in ihrem Moment, in ihrer Zeit. Und aber es soll kein sklavisches Folgen an einer Methode sein, wenn der Prozess etwas anderes fordert. Ich glaube, da braucht es Spontanität, da braucht es eine Offenheit, da hinzuschauen, wo wirklich etwas ist und dann auch gemeinsame Perspektiven zu bilden.
Schön formuliert. Und wenn ich den Ball gleich aufnehmen darf, hier und jetzt spontan und in dem Moment im Sinnbild zu arbeiten, hast du ein Lieblingsmärchen?
Lustig. Ich höre diese Frage immer wieder und die Antwort ist, ich Lebensmärchen gibt es, ja, habe ich. Ich sage denen mehr so die Seelenmärchen. Mhm. Das andere sind so die Lieblingsmärchen. Und seit ich jetzt seit etwa 3 Jahren mich mehr, als ich jemals gedacht hätte im Leben, mit Märchen und Märchenliteratur, sowohl Märchenbüchern wie aber auch Fachliteratur dazu auseinandersetze, gibt es immer wieder mal auch ein Lieblingsmärchen. Was mir sehr nahe liegt, sind japanische Märchen zu erzählen. Sie haben so mehr einen Strukturbruch. Sie sind etwas skurriler wie teilweise die westlichen Märchen. Sie sind aus unserer Logik nicht immer intuitiv so verständlich. Sie haben manchmal auch etwas, das uns ja im Leben immer wieder begegnet mehr als die westlichen Märchen, und das ist das Paradox. Mhm. Weil wir im alltäglichen Leben, wenn wir vor paradoxen Situationen stehen, dann haben wir ja manchmal einen Rückschreckimpuls und weichen dann diesen Paradox aus. Mhm. Dem Paradox aber zu begegnen mit Humor, mit Gelassenheit und zu sagen, ja, da gibt es jetzt sowohl als auch. Ich glaube, das ist etwas, das ich aus der Märchenarbeit mitnehme. Ich glaube, es gibt ja weltweit viele ähnliche Motive, die in den Märchen auftauchen. Und für mich sind es natürlich schon auch die Motive, die bestimmend sind. Also der König zum Beispiel in der Führung, das Bild des Königs oder des Prinzen, der dann auftritt. Und was mir dann auch immer gefällt, ist so die Rolle des Dummlings. Man kennt den Dummling aus den drei Söhnen-Märchen, in dem zwei Brüder die Aufgabe nicht vollbringen können. Und der dritte aber, der anfangs verlacht wurde, verhöhnt wurde, dann die Fähigkeit aufbringt, eben ja, die Aufgabe dann zu erfüllen. Ich glaube, das ist etwas, das auch in uns stark wirkt, in einer unsicheren Situation diese Kraft des Dummlings auch zu entdecken und in gewissen Situationen auch mit einer Bauernschleue, mit einem Witz, aber nicht ohne Ernsthaftigkeit, nicht ohne Beharrlichkeit auch Ziele zu erreichen.
Und dementsprechend die Leute zu überraschen, was man den Leuten nicht zugetraut hat, und vielleicht auch so die Überleitung dahingehend zurück, wo du sagst, vielleicht können auch viele Managerinnen und Manager, wenn sie mal genau hinsehen und hinhören und sich überraschen lassen, plötzlich Dinge entdecken, wie sie eben mit mehr Reflexion gesunde Unternehmen schaffen in der Führung. Lieber Armin, wir sind schon fast am Ende von unserem Nicht-Latein, weil ich würde dich nie schlagen, was dein Lateinwissen angeht, aber mit unserer Sendung von heute. Ich denke, es gibt noch eine Fortsetzung, wo wir noch etwas vertieft uns auseinandersetzen mit dieser Thematik von Fabeln, Märchen und den Paradoxen dahinter. Für heute allerdings das letzte Wort, das gehört dir. Lieber Armin, was wünschst du dir von der Zukunft?
Ich wünsche mir, dass in der Führung für gesunde Unternehmen Führung entdeckt, dass durch Fantasie, durch Geschichten, durch Bilder, auch besonders durch innere Bilder, Organisationen freier und gesünder und nachhaltiger sich entwickeln können.
Schön gesagt. Lieber Armin, ich danke fürs Gespräch und für die Zeit, und ich hoffe, wir sehen und hören uns in der Zukunft.
Roger, ich freue mich und danke dir für diese Gelegenheit, dass wir uns hier so austauschen könnten nach Jahren, wo wir uns nicht mehr gesehen haben, und freue mich auf eine Fortsetzung von dieser Reihe.
Das wird's geben.
Schön, hast du Zeit gehabt für uns. Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.